Internet und Podcast. Live-Channel. Radio fürs Leben.
Am Mikrofon vom heutigen Zoom begrüßt euch der Hans-Peter Schmutz. Es ist nicht leicht, sich in der heutigen kirchlichen Landschaft zu orientieren. Da gibt es die klassischen Landeskirchen und daneben einen bunten Strauss von Freikirchen. Es gibt Hauskirchen und freie Bewegungen. Es gibt aber auch Christen, die sich in keiner Institution so richtig daheim fühlen. Zoom bringt eine Serie Kirchen, Freikirchen und kirchliche Bewegungen unter der Lupe. Und mit dieser Serie möchten wir gerne Ordnung in das Durcheinander bringen und ein bisschen nachfragen nach den Besonderheiten von den verschiedenen Kirchen und Gruppen. Heute schauen wir die sogenannte Freie Evangelische Gemeinde FEG näher an. Das ist eine typische Freikirche. Gast im Studio ist der Siegfried Nüsch, Vorsteher vom Bund von der Freien Evangelischen Gemeinde. Zoom bringt eine Serie über Kirchen, Freikirchen und kirchliche Bewegungen. Die heutige Bewegung Freikirchen, die wir vorstellen, heisst Freie Evangelische Gemeinden. Das ist ein Bund, FEG abgekürzt. Und im Studio haben wir den Siegfried Nüsch. Er ist der Vorsteher von diesem Verband mit rund 90 segnenden christlichen Gemeinden in der deutschen Schweiz. Siegfried Nüsch, wenn es heisst Vorsteher von diesem Verband, seid ihr der Bischof von der FEG?
Das Wort Bischof, das kennen wir nicht. Es wäre sicher auch von der Struktur her nicht angebracht, weil wir sind sehr freiheitliche Gemeinde. Das heisst, jede Gemeinde ist selbstständig. Ein Bischof, das wäre ja ein Leiter, der auch Einfluss hat so auf die Gemeinde, also ein geistlicher Leiter, wie das in anderen Kirchen der Fall ist. Das ist bei uns nicht so. Jede Kirche organisiert sich lokal und wir sind als Bund, sind wir da, um die örtliche Gemeinde zu unterstützen, um Sachen zu machen, die für die eigene Gemeinde, für eine einzelne Gemeinde zu viel wäre. Und so unterstützen wir, aber wir befehlen nicht.
Also das Freie Evangelische Gemeinde, das Freie, Das meint doch so unabhängig.
Auf jeden Fall. Frei ist bei uns ein wichtiges Wort. Ich denke, das zeichnet uns auch aus gegenüber anderen, dass die einzelnen Gemeinden wirklich frei und selbstverantwortlich sind.
So richtig schweizerisch, oder?
Ja, denke ich. Sind auch Schweizer Produkte von den Stegen her.
Wie seid ihr selber religiös aufgewachsen?
Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Also genauer, meine Eltern haben schon zu einer FEG gehört. Das heisst natürlich noch lange nicht, dass dann Kinder auch das Gleiche wollen. Auch ich hatte Zeiten gehabt, wo das nicht so klar war. Etwa mit 18 habe ich mich dann entschieden, wirklich Christ zu sein. Und ich habe mich dort im Feld von der FEG, die Jugendarbeit von der FEG bewegt. Und dann ist es eigentlich natürlich gewesen, dass ich auch die Beziehungen behalten habe und auch heute noch in einer FEG bin.
Du hast nie geflirtet, irgendwie an einen anderen Ort herzugehen?
Also meine Eltern haben schon eine recht grosse Offenheit gehabt. Sie haben zum Beispiel gefunden, bei uns im Dorf hat es jetzt Sonntagsschule gehabt von einer anderen Freikirche. Und unsere FEG war ein bisschen weiter weg, sie sind dort hergezügelt. Und dann haben sie gefunden, wir können dort in die Sonntagsschule, sind auch dort in die Sonntagsschule, auch in Gottesdienst zum Teil. Und wo wir dann erst ins Jugendalter gekommen sind, dort haben die Angebote gefehlt. Und dort sind wir dann eigentlich näher wieder in die FEG gekommen. Ich habe dann meine Ausbildung wieder nicht in der FEG-Theologie gemacht, sondern an einem anderen Ort. Auch dort bin ich wieder völlig offen gewesen. Es hätte auch etwas anderes sein können. Ein Schwerpunkt ist sogar eher so im Bereich von Mission gelegen. Also es ist nicht automatisch immer FEG gewesen.
Also man kann sich in der FEG-Theologie ausbilden. Woher muss man da gehen?
Das ist in Deutschland, in Eversbach. Dort haben sie ein eigenes theologisches Seminar.
Jetzt seid ihr eben angestellt worden, seid Pastor oder Prediger geworden von einer oder von mehreren solchen Gruppierungen. Jetzt seid ihr Vorsteher geworden. Wie wird man Vorsteher von der FEG?
Ja, so allgemein kann man sicher nicht sagen. Ich kann sagen, wie es bei mir gegangen ist. Ich habe relativ schnell übergemeindliche Aufgaben wahrgenommen. Zum Beispiel Kinderlager habe ich geleitet. Ich habe geholfen in der Jungschararbeit, dann auch gemeindeübergreifend. Bin dann in die Jugendkommission gekommen. Durch die Jugendkommission dann in die Bundesleitung. Dort Vertreter Jugend. Und dann war es eigentlich noch erstaunlich gewesen, wo dann ein Nachfolger gesucht worden ist. Ich bin da noch recht jung gewesen. Ist dann die Wahl auf mich gefallen, der Vorschlag an die Delegiertenkonferenz. Wir werden ja gewählt von den Gemeinden, von den Delegierten, von den Gemeinden. Und bin dann recht jung dort als Vorsitzender gewählt worden. Aber das ist, ich denke, es hat sich so ergeben. Und das ist nicht mein Ziel gewesen. Ich freue mich daran, ich mache es gern. Aber es hätte auch etwas anderes sein.
Also, ihr seid gewählt worden, das ist ein demokratischer Prozess?
Wir sind vereinsrechtlich strukturiert. Und so sind wir als Vereinsleitung, als Bundesleitung. Und Gemeinden stellen mit ihren Delegierten, das sind Laien aus der Gemeindeleitung, sind aber auch Pastoren dabei. Die treffen sich jährlich zu zwei so Delegiertenkonferenzen und die wählen dann und die bestimmen eigentlich auch, was Sache ist in der FEG Schweiz.
Jetzt habe ich nachgelesen bei eurer Vorstellung, dass es in der FEG, in diesem Bund, gibt es Mitglieder und es gibt Predigbesucher. Was unterscheidet der Predigsucher von einem Mitglied?
Das ist auch lokal sehr unterschiedlich. Es ist natürlich so, die lokale Gemeinde ist auch als Verein organisiert. Das heisst, sie braucht Mitglieder, rein vom Gesetz her. Und jetzt gibt es Gemeinden, die das relativ lasch handhaben, die sagen, die Mitgliedschaft ist uns nicht so wichtig. Und andere sagen, mal wäre verbindlich zu einer Gemeinde, die gehört, der soll auch das zum Ausdruck bringen, indem er Vereinsmitglied wird. Ich denke, in der Praxis merkt man da eigentlich keinen grossen Unterschied. Aber vereinsrechtlich ist es sicher auch so, dass, wenn jetzt jemand in eine Gemeindeleitung will oder so, dann muss er eigentlich auch Mitglied sein vom Verein. Und von daher denke ich, ist es so, in der Regel, dass die verbindlicher zu einer Gemeinde sich zählen, dass die sich dann auch irgendwann mal dazu entschliessen und Mitglied werden. Aber in der Praxis, mit Rechten und Pflichten, gibt es da eigentlich kaum Unterschied.
Also, bald so irgendwie um vereinsrechtliche Fragen geht, um einen Umbau oder so, dann kommen nachher die Mitglieder
auf
dazu.
Auf jeden Fall.
Jetzt ist die FEG eine wirkliche Bewegung, die im 19. Jahrhundert entstanden ist, in den 30er Jahren, in Bern. So um die französische Kirche herum, wie sie heute heisst. Was hat der Anstoss gegeben zu dieser Gründung?
Also eigentlich war es eine Bewegung, die von Genf hergekommen ist, von der Reveille dort. Und das hat dort einen jungen Jurist in Ausbildung in Bern, Karl von Roth, hat das erreicht. Und eigentlich war das immer eine Bewegung um die Bibel. Das waren Leute, die in einer eher liberalen Zeit der evangelischen Kirche einfach neue Bibel entdeckt haben und sich angefangen haben, scharen, so in Kreis, Bibelstudienkreis, in einer Stube oder irgendwo. Die sind dann irgend gewachsen, haben einen eigenen Raum einmal gebraucht und so sind sie eigentlich aus Hauskreis, würde man heute sagen, sind die Gruppen gewachsen. Beim Karl von Rott war es so, dass er sehr schwer da hat, sagen wir mal, eine Trennung von der Kirche überhaupt zu denken oder zu wählen. Er hat sich dann an einer kleinen Gruppe, Église de Dieu, in Bern angeschlossen. Und das hat sich nicht vertraut, weil Kirche und Staat so verbunden sind, dass auch die Macht Teil war. Das heisst, man hat ihn unter Hausarrest gestellt. Man hat, wo er festgehalten hat, dass er die Bibel als Autorität so leben will, hat ihn sogar aus dem Kanton Bern verbannt. Das war damals noch nicht Glaubens- und Gewissensfreiheit, weil er in der Schweiz noch im Kanton Bern. Er ist dann weiter ins Ausland, hat nicht mehr können in Bern oder in Bern-Biet wohnen. Und wo dann das kam, ich meinte etwa 1834 im Kanton Bern, da ist er wieder zurückgekehrt. Und dort hat es dann eine sehr schnelle Vermehrung gegeben von diesen Kreisen. Und nachher ist ja dann Glaubens- und Gewissensfreiheit auch schweizweit gekommen. Aber man kann uns das schlecht vorstellen heute, dass es vor nicht allzu langer Zeit in der Schweiz gar nicht möglich war, anders denkend überhaupt in einer Kirche zu bleiben. Also es ist, hat sich die Frage nicht gestellt, ob sie bleiben oder nicht, sondern man hat sie ausgeschlossen.
Und der von Rott war, glaube ich, Patrizier gewesen.
Ja.
Von dort her wahrscheinlich auch eine wichtige Person.
Und darum eigentlich in einer Beamtenlaufbahn. Und das hat es nicht mögen leiden.
Also man kann sagen, die sind sozusagen gezwungen worden, eine freie Kirche zu werden.
Ja.
So ein Stück weit ähnliches Schicksal, auch Miniatur, wenigstens wie das Täufer erlebt haben.
Ich denke, es hat eine gewisse Ähnlichkeit. Es hat ja nachher auch Fragen gegeben. Ich meine, wir haben in der Frage von der Taufe ja auch nicht die gleiche Lehre wie die Täufer, aber von der Entwicklung her ist es manchmal ähnlich gewesen.
Jetzt sagt man ja, wenn man den genetischen Code, das Eigentliche von einer Kirche anschauen will, ist es wichtig, wenn man die Gründungszeit anschaut. Wenn ihr jetzt so her schaut auf die Gründungszeit, seht ihr dort den Zusammenhang, dass, was dort passiert ist, euch bis heute noch prägt?
Ich denke schon. Einerseits muss man zwar sagen, dass Karl von Rott jetzt nicht in dem Sinn als Gründerfigur im Vordergrund steht. Also viele von unseren Leuten wissen sicher nicht überhaupt, die würden den Namen nicht kennen. Ich denke aber, dass Bewegung von der Bibel her, vom Bibelstudieren, vom kleinen Kreis, vom freien Kreis, wo sich sammelt, um zu diskutieren, um auf die Bibel zu hören, um das versuchen zu leben, dass das schon noch eben im Freien zum Ausdruck kommt. Die Gemeinden sind eigentlich mehr dann auch durch den Gründer. In der Ostschweiz ist ja dann der Stefan Schlatter ganz ähnlich in der Entwicklung dazugekommen, in St. Gallen. Dass die durch Gründer verbunden sind, aber nicht organisatorisch.
Und der Schlatter war der Bruder vom Bibelübersetzer, vom Adolf Schlatter.
Ich meinte, wenn ich recht orientiert bin, dass der Adolf Schlatter ein Sohn war von Stefan.
Also, ja. Also dort wäre auch wieder die Bibel eigentlich ein wichtiger Punkt.
Jawohl.
Das Bibellesen,
genau.
Bibelstudium, kann man sagen, ist typisch für die Öffnung.
Das ist typisch und das soll auch so bleiben. Und eben das Biblische, also es kommt ja im Evangelischen, im Namen frei, dort ist die Freiheit drin, evangelisch, Bibel verbunden und Gemeinde als Vorbild, die neutestamentlichen Gemeinden, wo wir auch wieder so leben.
Jetzt, wenn wir die Geschichte nachher ein bisschen anschauen, was seitdem passiert ist, haben die freie evangelischen Gemeinden im Verlauf ihrer Geschichte auch Umwege eingeschlagen, Fehler gemacht. Wenn man es in der heutigen Zeit anschaut.
Sicher. Ich denke, das ist wie jede Kirchengeschichte überall so. Wir Menschen haben Fehler und so gehen auch Gemeinden diesen Weg.
Was seht ihr da so vielleicht als wichtige Irrwege oder Umwege?
Ich denke, am Anfang ist es schon nicht gelungen, dass die Gemeinden in dem Sinn selbstständig sind. Verbundenheit, also der Bund der freien evangelischen Gemeinden, der ist bestanden eigentlich aus der persönlichen Verbindung zu diesen Leuten, Karl von Rott oder Stefan Schlatter. Und wo dann die älter geworden sind und gestorben sind, so hat man plötzlich die Figuren nicht mehr gehabt, wo man sich orientiert hat daran, in dem Sinn, was der Bund betroffen hat. Und er hat dann gemerkt, dass es auslaufende Jahrhundert, dass der Zusammenhalt immer lockerer geworden ist. Und am Schluss hat jede Gemeinde so für sich geschaut, dass eigentlich der Verband von der Freikirche damals zerbrochen ist an der Selbstständigkeit, am Individualismus von diesen Gemeinden. Dann 1910 hat man sich wieder neu zusammengerauft, weil man gesagt hat, so kann es nicht gehen, so soll es nicht gehen. Und dann, eben fast vor 100 Jahren, ist jetzt der heutige Bund FEG gegründet worden, der jetzt auch Bestand hat, wo dann losgelöst ist natürlich von den Gründern, weil die nicht mehr gelebt haben. Das ist ein Weg. Ich denke, ein anderer ist ein theologischer Weg. Vor allem in Bernbiet hat es eine Zeit gegeben, wo die Allversöhnung einen recht grossen Einfluss bekommen hat.
Das heisst, wenn man davon ausgeht, alle Menschen kommen letztlich zu Gott.
Richtig. Und das hat natürlich die Gemeinde sehr passiv gemacht, sehr gelähmt. Und das hat auch Spannungen verursacht und Schwierigkeiten. Das war eine schwierige Zeit gewesen und ich denke auch, wie es immer ist im Leben von Gemeinden, von Kirchen. Es hat Zeiten gehabt, wo auch Müdigkeit da war, wo nicht viel gelaufen ist. Auch das ist natürlich unerfreulich und trotzdem auch Tatsache.
Jetzt haben wir heute ja auch eine Zeit, wo sehr Unabhängigkeit, Freiheit gesucht wird. Ist es nicht schwieriger geworden, in heutiger Zeit die Gemeinden zusammenzuhalten im Bund?
Grundsätzlich denke ich schon. Ich meine, man sieht ja das überall im Vereinswesen oder in der Politik. Überall ist es schwierig, eine gemeinsame Identität zu leben. Auf die andere Seite denke ich, dass gerade unsere Struktur dem entgegenkommt. Sie können ja frei sein. Die Gemeinden können frei sein. Und viele Gemeinden suchen einen Verband, der wirklich auch die Freiheit ermöglicht. Und in dem Sinn sind wir natürlich dort im Trend.
Wir gehen sicher noch auf die theologischen Aspekte von dem Verband, wo wahrscheinlich auch einen gemeinsamen Nenner muss dahinter stecken, im nächsten Teil des Gesprächs. Vorher noch, die heutige Situation ist so, laut den Informationen, ich habe rund 8'000 eingeschriebene Mitglieder in 90 Gemeinden von deutscher Schweiz, 12'000 Leute besuchen Gottesdienste von der FEG. Und die Leute werden von 200 Pastoren, Pastorinnen, Jugendverantwortlichen, Gemeindehelferinnen und Helfer betreut. Also von Pastorinnen, ist das richtig?
Ja, es hat einige, ja.
Also Frauen können lehren, in eurer Gemeinde.
Ja, das ist natürlich auch wieder in der Freiheit der einzelnen Gemeinden. Wir haben da nicht vom Bund her irgendeine Linie oder gar eine Vorgabe. Also, wenn wir später dann vom Glauben reden, wir haben auch kein eigenes Glaubensbekenntnis. Und so sind das auch Sachen, die den Gemeinden überlassen sind, wie sie das regeln wollen.
Jetzt 12'000 Leute besuchen am Sonntag die FEG, ist das viel oder wenig?
Wenig. Viel zu wenig.
Wie kann man das steigern, die Zahl?
Ja, das ist natürlich im Auftrag von Gott ständig drin. Also, Jesus hat ja gesagt, wir sollen hingehen, wir sollen Menschen erreichen, einladen zu ihm. Und das ist unser Bemühen seit dem Anfang. Dass es nicht einfach ist, das erleben wir, das erleben andere auch. Und wir sind natürlich dran, einladende Gemeinde zu sein. Wir sind dran, an missionarisch arbeiten in verschiedenen Bereichen, auch im sozialdiakonischen Bereich. Und so wollen wir schauen, dass wir den Auftrag von Gott können erfüllen können. Aber leider ist es halt eben nicht so einfach, darum geht es nicht besser vorwärts. Aber es ist noch viel zu wenig, es soll noch viel mehr geschehen.
Mir ist aufgefallen, 200 Angestellte auf 2000 Leute, auf 12'000 Leute, das ist ein recht hoher Einsatz.
Ja, du, das ist natürlich relativ, weil das sind natürlich nicht einfach 200 Pastoren, sondern da hat es zum Beispiel eben auch Leute im Bereich Jugendarbeit dabei, oder dann hat es Gemeinden dabei, wo zum Beispiel Sozialwerk betreiben, ich denke an eine, wo fast eine geschützte Arbeitsumgebung für Leute bietet und auch die versichern dann unsere Leute und sind bei diesen 200 dabei. Man kann davon ausgehen, dass es etwa 100 Pastorenstellen sind, die als Pastoren arbeiten. Und dann ist das etwa für rund 12'000 Leute, so ist es mit den Kindern zusammen, ist das etwa 1 auf 120 Leute. Und es kommt jetzt darauf an, wie gründlich, dass man das kann und will machen, wenn Jesus den Auftrag gegeben hat, wir sollen die Jünger machen. Ich meine, Jesus ist einer und hat 12 gehabt. Also da sind wir immer noch viel mehr gefordert als er.
Und die arbeiten ganz bewusst auch mit Laien, die eben Verantwortung übernehmen?
Im Wesentlichen arbeiten wir mit ehrenamtlichen Leuten. Also in der Verkündigung ist sicher so, dass es auch Laien sind, aber mehrheitlich sind es Leute, die theologische Ausbildung haben. Aber sonst im Bereich von den ganzen verschiedenen Arbeitsbereichen der Gemeinde oder auch von der Gemeindeleitung, das sind eigentlich alles Ehrenamtliche oder wie man will sagen, Laien, ja.
Reto, wenn das Stichwort geht mit dem Wort Theologie, das würde ich gerne näher mit euch anschauen. Theologie und Ethik von der FEG im nächsten Teil. Zum nehmen wir eine Freikirche unter die Lupe, die sogenannte Freie Evangelische Gemeinde, abgekürzt FEG. Gast im Studio ist der Leiter vom Vorstand von dieser Bewegung, der Siegfried Nüsch. Ich möchte gerne in diesem Teil ein bisschen Theologie und Ethik von dieser FEG-Gemeinde näher anschauen. So im Sinne von Blitzlichten, wir können nicht alles im Detail erörtern, aber auch von euch ein paar Antworten bekommen und allenfalls auch nachfragen. Vielleicht deutlich zu machen, wie unser Profil ist. Ich sage euch einfach Sätze sagen und bitte euch eine Antwort zu geben darauf. Der eine Satz heisst, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, wer Jesus nicht persönlich kennen lernt, der geht ewig verloren.
Ja, das würde ich sicher so sagen, weil Jesus sagt es ja selber, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und entweder wäre Jesus der grösste Betrüger, aber er sagt das selber so und ich vertraue ihm und darum ist das für mich klar.
Also ein Moslem hat keine Chance, zu Gott zu kommen?
Ich würde sagen, das sind andere Fragen, die in dem Zusammenhang jetzt nicht stehen, sondern da geht es ja darum, dass die von Jesus Christus gehören und vor die Entscheidung gestellt worden sind.
Aber die würden Moslems missionieren?
Auf jeden Fall.
Und irgendeine Region?
Ja, das ist ja auch Praxis. Ja, sicher. Ich sehe das auch, dass Jesus das so gemeint hat, als er den Missionsauftrag gegeben hat.
Ein anderer Satz. Die Bibel ist das inspirierte und irrtumslose Wort von Gott.
Die Bibel, wie ich schon gesagt habe, ist ein Fundament, ist das Fundament von unserer Gemeinde. Und wir wollen wirklich dem Wort von Gott vertrauen. Und ich denke auch, dass Seele so sein und dass es im Auslegungsbereich auch verschiedene Arten von Auslegungen gibt, das ist bekannt. Aber ich denke, da wenn wir uns schon zu der sogenannten Bibeltreue, vielleicht kann man sagen, fundamentalistischen Richtung zählen. Weil wir wollen wirklich die Bibel ernst nehmen als Wort von Gott und erleben auch, wie sie attraktiv ist und wie das höchst aktuell ist in unserer Zeit hier.
Ist die Bibel irrtumslos?
Was heisst das?
Also jetzt keine Fehler in der Bibel, alle Daten, alle Informationen sind korrekt.
Also wir wissen ja schon, dass im Grundtext ja verschiedene Varianten gibt von Textüberlieferungen und so weiter. Und da wird natürlich wissenschaftlich sein und die Sachen auch anschauen, genau hinschauen und das Beste, was wir können, rauslesen und auch übersetzen, reinnehmen. Und ich denke, das gibt ein verlässliches Wort von Gott.
Gibt es so Entwicklungen in der sozusagen Theologie von der Bibel?
Es gibt ganz sicher eine Theologiegeschichte, also weniger in der Bibel als von der Auslegung, wie man die Bibel auslegt. Und da denke ich, da gehören wir schon eher zu der konservativen Richtung, eben, die am Wort festhalten und wo jetzt, sagen wir mal, kritische Gedanken oder so nicht Raum geben.
Wenn ihr sagt, wir sind kritisch oder wir halten fest, wie läuft das bei euch? Ihr habt ja freie Gemeinden, die sehr selbstständig sind. Wie könnt ihr das theologisch irgendwo im Griff behalten?
Das ist eine interessante Frage. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, kein eigenes Glaubensbekenntnis. Wir haben das mal probiert vor einigen Jahren und wir haben es nicht gemacht. Und zwar, weil wir gemerkt haben, dass die Unterschiede doch zu gross sind. Was wir haben in unseren Statuten, das ist eigentlich recht wenig. Einerseits, wer FEG werden will, also zu dem Bund dazukommen will, der hat einerseits zu bekennen, dass die Bibel als Grundlage akzeptiert wird, und zwar wird das nicht neuer in dem Sinne umschreiben, wie sie muss ausgelegt werden, sondern die Bibel als verbindliches Wort Gottes. Das Zweite ist, dass man glaubt, dass Jesus Christus der Retter ist, der einzige Weg zu Gott. Das Dritte ist, dass wir uns verstehen als Teil von der weltweiten Gemeinde Jesu. Und das sind, meine ich, etwa die Punkte. Und dass wir viertens bereit sind, natürlich auch miteinander den Weg zu gehen, im Sinne von einander helfen, zu unterstützen, also ein Bund zu sein. Aber das ist eigentlich alles, was wir glaubensmäßig verlangen von der Gemeinde. Und so gibt es natürlich auch recht verschiedene Schattierungen. Es gibt zu gewissen Fragen, jetzt auch Auslegungsfragen von der Bibel, gibt es Leute, die es einen so sehen, das andere so sehen. Das hat Platz. Das sind.
Hätt ihr
das
Beispiel dazu?
Ja, es sind zum Beispiel Fragen von der Eschatologie, also von der Zukunftslehre. Wie ist das zu deuten? Und das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt gewesen, wo wir uns nicht gefunden haben, auch für ein Glaubensbekenntnis. Da gibt es Fragen vom tausendjährigen Reich und so weiter. Und da gibt es so unterschiedliche Auffassungen, dass man gesagt hat, wir lassen es. Das hat Platz.
Also wirklich ein rechter liberaler Ansatz von dort her.
Ja, freiheitlich auf jeden Fall, ja.
Genau. Ein anderer Satz, den ich gerne würde vorlegen, die Welt ist in 6 Tagen von Gott erschaffen worden.
Auch da ist es bekannt, ich meine, sind das 6 mal 24 Stunden gewesen? Ich meine, ich mute das ohne weiteres Gott zu, dass er das kann. Dann gibt's wieder Frage, ich meine, die Bibel sagt selber, dass vor Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind und umgekehrt sind dann das die Zeitabschnitte. Wir wissen auch, dass der Schöpfungsbericht nicht hätte können, in dem Sinn von einem Menschen miterlebt und niedergeschrieben sein, weil es ist ja vor der Schaffung vom Menschen ein grosser Teil gewesen. Also ist es rückwärts schauende Prophetie. Was sind das für Regeln, um so eine Prophetie auslegen? Und dass da dann auch Varianten gibt. Ich glaube aber, dass wir da einig sind, dass Gott die Welt geschaffen hat, eben in Abschnitt, in dieser Art, so wie es eben die Bibel formuliert.
Also, es ist eine harte, sagen, rückwärts ohne Prophetie, es ist schon eine Bildsprache, die gebraucht wird, wo die Weisauslegungen möglich sind.
Richtig.
Eine andere Frage, die Richtung Sexualethik geht, wer mit seiner Freundin, die Sex haben muss, sie vorher heiraten.
Also, ich denke, das ist Gottes Ordnung, die er so sagt, die er nicht einfach für sich festlegt, sondern weil er es gut meint mit uns Menschen. Und wir halten gerne daran fest, weil es für die Menschen gut ist und Gott auch noch gefällt. Ich würde sagen, ja.
Und da gibt es jetzt keine Variante in der Fähig A, wo man das machen, in der Fähig B lenkt Verlobung?
Also ich denke schon, dass wir uns da weitgehend einig sind. Ob es da gewisse Ausnahmen gibt oder so, das weiss ich nicht. Ich kenne auch nicht jede Situation in jeder Gemeinde. Aber ich denke, dass wir uns im Grundsatz da klar sind.
Christi und Politik sind 2 verschiedene Paar Stiefel.
Ja, das stimmt natürlich nicht. Weil für mich ist es so, dass Jesus uns ja in die Welt gesendet hat, als Licht von der Welt, als Salz von der Erde. Und ich denke, ein ganz wichtiger Teil ist auch Politik. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass es engagierte Christen gibt, die in der Politik sehr aktiv und auch einflussreich sind. Ich selber hätte mir auch vielleicht mal vorstellen können, mein Leben mal für Politik zu brauchen. Ich bin froh, dass das so ist. Wo ich jener Problem habe, ist, wenn man politische Macht mit Kirche verbindet. Das ist jetzt wieder natürlich das andere Gedankengut von uns Freikirchen, wo wir für die Trennung von Kirche und Staat sind. Weil ich glaube, Beispiele zeigen sie auch aktuell, wo Religion mit Macht, mit staatlicher Macht verbunden wird. Sprich, Gottesstaat oder so. Da habe ich ein Problem. Und zwar egal, ob das nun von einer anderen Religion oder auch von Christen wäre. Ich glaube, der Staat hat ja vor allem mit Menschen zu tun, die einfach jetzt mal leben ohne die ethischen Maßstäbe von Gott, auch wenn das wünschenswert wäre. Und so braucht es einfach auch Regeln, die anders sind, als wenn wir jetzt alle Christen wären. Und ich glaube, dass wir als Christen, und das möchte ich auch persönlich so sagen, Verantwortung tragen in unserem Staat als Bürger und damit auch als politisch Interessierte oder Mitarbeitende, sei das nun auf lokaler Ebene oder bis auf höchste Ebene, dass das ein ausdrücklicher Auftrag ist, auch für Christen, aber gabengemäss, dort, wo Gott jemanden dazu begabt und beruft. Und andere, die sind jetzt vielleicht für das überhaupt nicht da, dann müssen sie es auch nicht.
Tut ihr aktiv auch die Leute motivieren, politisch zu werden?
Das ist wieder eine allgemeine Frage, ich schon. Ich würde jetzt das auf jeden Fall sagen, weil für mich ist das ein ganz wichtiger Teil. Aber das heisst jetzt nicht, dass das für eine bestimmte Partei ist, weil ich glaube, das kann in ganz verschiedenen Parteien geschehen.
Es gibt die Meinung unter Christen, die Welt geht früher oder später unter. Es geht so ein bisschen Richtung die Endzeitfragen. Statt dass wir uns mit der Umwelt beschäftigen, sollten wir darum Zeit nutzen, weil die Welt untergeht, für möglichst viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus einzuladen. Wie seht ihr das?
Ich möchte Ihnen anfangen. Auf jeden Fall müssen wir Zeit nutzen, um möglichst viele Menschen zu Jesus einladen. Das hat uns Jesus beauftragt. Aber das schließt das andere nicht aus. Im Gegenteil. Ich meine, Gott hat ganz am Anfang, wir haben vom Schöpfungsauftrag geredet, hat er gesagt, den Menschen gesagt, sie sollen die Welt bebauen und bewahren. Und bewahren heisst ganz klar, schauen, gut schauen dazu, dass sie nicht kaputt geht. Und dann noch etwas anderes. Wenn Gott mein Vater ist, dann kann ich doch nicht etwas, was mein Vater gemacht hat und was mein Vater angeschaut hat und gesagt, das ist sehr gut, dann kann ich doch das nicht einfach kaputt machen. Das würde ja total gegen ihn gehen. Also das heisst, für mich ist klar, dass Liebe zu Gott, dem Vater, auch Liebe zum Schöpfer ist und damit auch zur Schöpfung. Und dass ich entsprechend das für mich ganz wichtig anschaue.
Ist das 50-50 oder wie ist das Verhältnis? Ist ja eine Zeitfrage, oder, für was man sich einsetzt?
Ja gut, also jetzt in meinem Fall ist es sicher nicht 50-50. In meinem Fall ist es so, dass ich einfach schaue, verantwortlich zu leben, auch gegenüber der Schöpfung. Das heisst, zuerst mal in dem, was ich bin, das heisst, auch in dem, was ich predige. Das kommt bei mir auch vor, wenn ich rede. Aber auch mit dem, was ich bin als Staatsbürger, wie ich abstimme. In dem, wie ich zum Beispiel meine Energieverbrauch wähle. In dem, einfach wie ich bei aktuellen Themen Stellung nehme. Das ist bei mir ein Teil vom Leben. Und das andere ist etwas, was ich natürlich beruflich auf einer anderen Ebene mache, wo es ein das andere übergreift. Aber ich denke nicht, dass man jetzt das mit 50-50 kann überhaupt quantifizieren.
Wir haben jetzt diverse theologisch-ethische Fragen diskutiert. Wenn es eben in euren Gemeinden da unterschiedliche Meinungen, Ansichten gibt, wie wird denn da ein Konsens gesucht? Gibt das wie eine Synode, wo man zusammenkommt und das ausdiskutiert? Wie läuft das?
Es gibt sicher so ein bisschen im Mainstream, könnte man sagen, in der Gemeindehaltung, genau in der Theologie, dass man kann sagen, der Grossteil denkt in diesen Fragen so, der Grossteil denkt in der anderen Frage so. Und dann gibt es vielleicht auf der einen oder auf der anderen Seite gibt's ein Spektrum vielleicht, wo anders denkt. Und das ist eigentlich mit grosser Freiheit möglich. Wir haben Pastorenkonferenzen, wo wir uns als Theologen treffen. Und da tun wir auch über so Sachen diskutieren. Wir haben auch Referenten von auswärts. Wir haben auch eine theologische Kommission, wo wir an so Fragen arbeiten. Wir haben dann Empfehlungen, wir diskutieren miteinander, wir auch als Bundesleitung tun es vielleicht verabschieden als Diskussionsgrundlage oder auch als unsere Meinung an Gemeinden, heisst aber nicht für Gemeinde. Und ich denke, es geht bis jetzt, und ich kann jetzt immerhin etwa 30, 40 Jahre überblicken, geht es eigentlich recht problemlos. Die eine und andere Frage hat sicher zu diskutieren gegeben, aber wir haben nie in dem Sinn wesentliche Spannungen gehabt.
Ich möchte gerne im letzten Teil von unserem Gespräch die FG noch ein bisschen positionieren im Umfeld von anderen Kirchen und Freikirchen.
Dawn. The mountains of
Der Siegfried Nüsch ist heute im Studio. Er ist der Vorsteher vom Bund der Freien Evangelischen Gemeinde Schweiz. Und wir schauen mit ihm zusammen ein bisschen an, wer ist das genau, die Freie Evangelische Gemeinde. Ich möchte gerne im letzten Teil unseres Gesprächs mit euch noch ein bisschen die FEG positionieren im Umfeld von anderen Kirchen. Aber zuerst die grundsätzliche Frage, muss man überhaupt in einer christlichen Gemeinde sein, können, als Christ zu leben?
Frage, muss man? Da kann man sicher sagen, nein. Weil die Bibel sagt ganz klar, Beziehung zu Jesus Christus, der Glaube an ihn, das ist das, was eigentlich redet, was zum Kind von Gott macht. Und das ist es. Das ist das, was eigentlich das Christsein ausmacht. Ich glaube aber, dass es Gottes fester Plan ist und nicht nur ein Wunsch, sondern dass es auch das Beste ist für den Christ, dass er irgendeine verbindliche Gruppe nie gehört, also in einer Gemeinschaft von Christen, einer Bruderschaft oder wie man das auch immer nennen will. Aber ich bin überzeugt, dass Gott nicht das Einzelgängertum will. Das zeigt Jesus schon als Beispiel, wie er mit seinen Leuten gelebt hat. Und das zeigt auch die Geschichte von der Gemeinde Jesu. Ich glaube, theoretisch geht es, praktisch ist es viel, viel besser und ist auch Gottes Plan, dass er Gemeinde will.
Jetzt gehören die so zur Gemeinde, seit Kindesbeinen im gehört haben, zur FEG. Warum seid ihr bei der FEG und nicht in der katholischen Kirche?
Wenn ich die katholische Kirche sehe, so sehe ich einen Haufen Traditionen, die verfestigt sind, so dass sie gleichen Stellenwert einnehmen wie eine Aussage von der Bibel oder vielleicht sogar noch einen wichtigeren Stellenwert. Und das ist für mich schwierig, das könnte ich und wette ich nicht.
Zum Beispiel?
Ich denke, das ganze Sache um Papst oder die ganze typisch katholische Traditionen, wie auch in der Lehrwegführ und all die Geschichten, die da sind, die zum Teil auch als Missbrüche ja in der Geschichte sich gezeigt haben, zum Teil auch anerkannt sind und so weiter. Aber das ganze Wesen von der kirchlichen Struktur, das ist für mich schwierig. Das könnte ich nicht machen.
Jetzt könntet ihr ja wechseln, die reformierte Landeskirche, dort wäre es noch ein bisschen lockerer als in der FEG.
Ja, das, ich habe ja schon gesagt, ich bin in der FEG, weil ich auch von Gott, denke ich, so geführt worden bin. Und wenn jetzt die Frage auch nachher noch vielleicht entsteht zu einer anderen Freikirche oder so, für mich ist es ein Stück weit Führung gewesen, oder es hat sich so ergeben. Und da habe ich Gott erlebt darin, dass er mich so geführt hat. Und wo ich dann bin, da identifiziere ich mich auch damit. Aber jetzt zur evangelischen Landeskirche. Ich habe Kollegen, und wo da gut können leben damit. Ich denke auch, das wäre Variante für mich. Mit gewissen Bedingungen, wo ich müsste sagen, alles könnte ich nicht mitmachen.
Was könnte ich nicht mitmachen?
Ja, die zum Beispiel ganze liberale Tendenzen, wo Sachen erwartet werden, wo ganz eindeutig von mir aus gesehen der Bibel widersprechen.
Zum Beispiel?
Es ist jetzt für mich noch ein bisschen schwierig, über eine andere Kirche zu reden. Das mache ich nicht gern.
Ja, ich möchte mich aber gerne ein bisschen positionieren.
Ja, also ich denke zum Beispiel die ganze Haltung zur Bibel. Da gibt es natürlich Sachen, wo, wenn man dann sagt, die Bibel enthaltet Gottes Wort und ist nur noch zum kleinen Teil wirklich glaubwürdig. Oder es wird sehr psychologisierend deutet. Also es ist einfach nur noch menschlich, psychologisch, was man kann daraus nehmen kann als vielleicht Wert, wo man ja, sein Lieb miteinander und so. Das ist für mich deutlich zu wenig. Und wenn diese Art verlangt wird, das könnte ich nicht.
Also euer Bibelverständnis wäre euch sehr wichtig.
Ja, zum Beispiel. Ich denke, das ist es vor allem.
Ist die evangelische Freikirche, die anderen, haben wir schon direkt darüber geredet gehabt, wenn ich euch recht verstanden habe, ihr könntet eigentlich auch in einer Christiana-Gemeinde zum Beispiel sein.
Ja.
Oder auch in einer EGW, evangelischen Gemeinschaft.
Ich denke es ja, ich kenne es nicht so gut, aber ich denke ja.
Es gibt noch andere Freikirchen, die mehr so pfingstlich, charismatisch ausgerichtet sind. Warum seid ihr nicht dort? Oder könntet ihr dort sein?
Ich denke schon. Ich habe viele Freunde, liebe Freunde, die ich kenne, die dort Dienste stehen. Ich bin auch schon dabei gewesen, so Gottesdienste. Ich denke, es gibt ja dort auch verschiedene Arten, vor allem von Gottesdienststil, vielleicht auch von Art, wie man gemeint versteht. Und da gäbe es sicher Grenzen, wo ich mich vom Emotionalen her, vom Art und Weise, wie ein Gottesdienst gestaltet ist, nicht mehr so wohlfühlen.
Wo wäre Grenzen bei euch emotional?
Ja, ich denke, wo etwas manipulativ wird, wo ich den Eindruck habe, da werden Menschen manipuliert, ja, wie auch immer. Oder wenn es, ja, ich bin jetzt halt auch nicht so ein emotionaler Typ, und ich würde jetzt einfach sagen, ich muss können zu etwas stehen, ich muss können wohlfühlen, auch in dem Dienst, den ich tue, da wirklich ein Stück Heimat haben. Und wo das für mich fremd, manipulierend wird, da würde ich jetzt einen Dienst nicht annehmen.
Jetzt gibt es ja auch FEGs, die recht charismatisch daherkommen, aber es liegt drinnen für euch.
Ja, ich meine, ich würde auch dort entscheiden, ob ich jetzt ein Pastor würde in dieser so einer Gemeinde oder nicht. Das ist eine freie Frage, eine Anfrage von der Gemeinde an einen Pastor, ob er das will oder nicht. Und da gibt es manche Anfragen, die jetzt aus den oder anderen Gründen, ein Pastor sagt, nein, ich sehe das nicht und es kommt nicht zustande. Und so würde man das anschauen und sehen, ob jetzt das passt oder nicht.
Also innerhalb der FEG wäre nicht jede Gemeinde die richtige Gemeinde für euch?
Ja, das denke ich, das ist auch Praxis.
Jetzt gibt es seit einigen, vielleicht zwei Jahrzehnten, gibt es sogenannte Hauskirchen, also Christen, die ganz bewusst im Haus zusammenkommen und von dort aus ihren Auftrag wahrnehmen. Wäre das eine Option?
Also ich denke, vom Grundansatz, den finden wir ja schon in der Bibel. Ich selber bin jetzt in einer Gemeinde, die auch nicht sehr gross ist, sicher grösser als eine Hauskirche. Aber ich denke, ich schätze auch kleine Gemeinden. Beim Konzept der Hauskirche sehe ich zum Beispiel die Schwäche, dass wenn junge Leute hinwachsen und sie bräuchten zum Beispiel eine Gruppe von anderen jungen Leuten, sprich Jungschar oder Teenie-Club oder Jugendgruppe oder so, dann ist ja so eine Hauschurch allein zu klein, um ihnen da etwas anzubieten, was so junge Leute brauchen. Und dann fehlt oft die Infrastruktur, um die jungen Leute dann wirklich überzubringen, über die oft schwierigen jungen Jahre. Und dann müssen sie oft zurückgreifen auf bestehende Freikirchen, so erlebe ich das. Und das ist natürlich schade. Also ich möchte gerne ein Konzept, das verhebt von jung bis alt. Und ich habe den Eindruck, die FEG oder andere Freikirchen haben so ein Konzept. Und darum würde ich jetzt sagen, ist jetzt dort eine Schwäche von der Hauskirche.
Eines der bekanntesten Gebete von Jesus Dann geht es thematisch um die Einheit von seinen Jüngern, von seinen Leuten, die dann weiterfahren, als er angefangen hat. Was macht die FEG für die Einheit zu fördern? Was macht ihr als Vorsteher?
Also ich denke, dass FEG sicher nicht ein Image hat, dass wir da an vorderster Front aktiv sind. Wir sind vielleicht eher ein bisschen bekannt durchs Abgrenzen, auch ein Stück weit vielleicht berechtigt oder unberechtigt, weil wir gewisse Sachen, wie ich es vorher gesagt habe, Bibelverständnis und so weiter, weil wir da einfach unsere Werte nicht weiter preisgeben. Ich denke aber, dass es eine ganze Reihe auch Persönlichkeiten gibt aus FEG, auch in Persönlichkeit, zum Beispiel mit bei Feister zum Sonntag, ich bin im Vorstand von der Freikirche Schweiz und so weiter, wo wir miteinander wirklich einen Weg suchen und wo wir aktiv miteinander und mit anderen unterwegs sind. Ein anderer Punkt ist sicher das Lokale. Am Ort sieht das immer wieder ganz anders aus. Da spielen Geschichten mit, die sie sind. Und es gibt FEGs, die sind sehr offen, sind sogar führend in örtlicher Zusammenarbeit und andere, die sind fast abgrenzend und sehr allein. Das ist unterschiedlich, das mag es auch reiden. Und als FEG Schweiz, denke ich, sind wir im Rahmen von anderen Freikirchen tätig, auch aktiv. Auf lokaler Ebene ist es unterschiedlich, je nach Gegebenheit.
Also lokal könnte man auch mit katholischen Christen zusammenarbeiten?
Ja, das kommt immer darauf an, was heisst zusammenarbeiten. Ich weiss zum Beispiel, dass es Gebetsgruppen gibt von Gemeinden und ich kann mit jedem zusammen beten. Und die Frage ist dann einfach, wie weit fängt eine organisatorische Zusammenarbeit an, wo auch Institutionen ins Spiel kommen. Und dort haben wir Probleme. Wenn zum Beispiel eben Institution katholische Kirche plötzlich mit ihren Werten und mit ihren Traditionen dazukommt, da gibt es Probleme.
Nehmen wir noch eine lokale Gemeinde. Wir haben von den lokalen Gemeinden geredet, die eben sehr frei sind. Nehmen wir zum Beispiel die Stadt Bern. Da gibt es eine FEG, die ganz in der Nähe von dem Zentrum ist, was entstanden ist. Neben der französischen Kirche in Bern. Wie merkt die Stadt Bern, dass es eine FEG Bern gibt?
Also für Bern weiss ich das nicht. Ich denke auch, dass für grosse Städte grundsätzlich schwierig ist, natürlich für eine Gemeinde, für eine einzelne Kirche überhaupt bekannt zu sein. Ich denke aber, dass es an vielen Orten Gemeinden gibt, die auch in dem Sinn wach geworden sind und gesagt haben, gefragt haben, was braucht unser Stadtteil zum Beispiel oder was braucht unser Dorf? Da gibt es zum Beispiel eine Gemeinde, die herausgefunden hat, dass eine Schwäche in ihrer Umgebung ist, dass für Familien nichts da ist. Und die haben jetzt ein Familienzentrum aufgebaut, das jetzt auch öffentlich funktioniert als Angebot an die Stadt. Es gibt andere Überlegungen im Bereich Erwachsenenbildung, zum Beispiel im Bereich, wo ich denke, da haben wir auch Stärken. Ehe-Seminar, Erziehungsseminar und so weiter, wo das auch mit anderen Kirchen oder sogar mit Öffentlichkeit, mit dem ganzen Erwachsenenbildungsprogramm zusammen machen. Ich denke, jetzt in der Sommerzeit gibt es innerhalb vom Freizeitprogramm für Kinder, offiziell von der Stadt oder vom Dorf aus, gibt es Angebote von unseren Freikirchen, die mit aufgenommen werden, damit Kinder, und zwar nicht einfach fromme Kinder, sondern alle Kinder, ein Angebot haben, für Ferien sinnvoll zu verbringen. Also da gibt es ganze Anzahl Möglichkeiten, wie eine Gemeinde kann bekannt werden kann, indem dass sie versucht, gesellschaftsrelevant zu sein, also auch zu schauen, was braucht es. Und da werden wir in Wort und in Taten, in dem, was wir einfach sind, Gott und das Christsein reinbringen.
Schlussfrage ganz kurz, ein Blick in die Zukunft. Was ist das Wichtigste, was die FEG muss in den nächsten 10 Jahren daran arbeiten?
Also grundsätzlich geht es darum, auch den Auftrag von Jesus wieder zu erfüllen. Das heisst, einladend sein, sei das nun in Gottesdienst, sei das nun in dem, was wir tun, eben wie wir bekannt werden, was ich vorher gesagt habe. Ich denke, das ist das Allerwichtigste. Und das Zweite ist der Auftrag, den wir haben an denen, die Christen sind. Jesus hat gesagt, sie sollen hingehen, jünger werden. Und dass Menschen da Fortschritt machen, selber im persönlichen Leben, im Christsein, das sind die beiden Seiten. Menschen von aussen einladen, zu Gott hin, zu Jesus hin und so die Christen sind, vorwärts zu bringen.
Vielen Dank für das Gespräch. In der Zoom-Serie über Kirche, Freikirche und kirchliche Bewegungen haben wir heute die Freie Evangelische Gemeinde FEG unter die Lupe genommen. Gast im Studio war Siegfried Nüsch, Vorsteher vom Bund von der FEG Schweiz. Am Mikrofon vom heutigen Zoom verabschiedet sich der Hans-Peter Schmutz.
Weitere Informationen zu den Podcasting-Angeboten von LiveChannel gibt es im Internet unter livechannel.ch/podcast. LiveChannel. LiveChannel. Am Puls vom Leben. Für unsere Arbeit brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. LiveChannel ist ein spendenfinanziertes 24-Stunden-Radio aus dem Haus ERF Schweiz. Online spenden unter livechannel.ch oder aufs Postkonto 84-183-1. Danke auch für Ihre Unterstützung.